Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir in dieser Stunde nochmal in den Differentialgleichungen bleiben, und zwar bei den gekoppelten Differentialgleichungen. Und zwar machen wir jetzt heute gekoppelte Differentialgleichungen erster Ordnung. Die man so über die Gesamtüberschrift System von Differentialgleichungen schreiben könnte. So, und jetzt mal einfach ein ganz, ganz primitives Beispiel. Sie kennen alle miteinander das Newtonsche Gesetz. Wo man sagen kann, okay, wir haben eine Beschleunigung mit der Masse und auf der anderen Seite haben wir eine Kraft stehen und diese Kraft kann ja einerseits von der Zeit abhängen, andererseits vom Ort abhängen und vielleicht auch von der Geschwindigkeit. Das ist nichts Besonderes, ja, also Kraft, die vom Ort abhängt, ist eine Federkraft. Kraft, die von der Geschwindigkeit abhängt, könnte eine Reibungskraft sein. Und noch zusätzlich irgendeine Zeitabhängigkeit, indem ich von mir aus die Kopplungsparameter oder so etwas halt eben von der Zeit abhängig mache. Okay, das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und die können wir aber auch ausdrücken, indem wir daraus eine Differentialgleichung erster Ordnung und noch eine zweite Differentialgleichung erster Ordnung machen. Ganz einfach, indem wir sagen, okay, mx2-Punkt ist also etwas wie mv-Punkt. Ist gleich f von t und x und v. Um es noch klarer zu machen, dann habe ich hier stehen, das mv-Punkt, das v-Punkt ist 1 durch m mal f von t und x und v. Und ich könnte dann zum Beispiel sagen, zweite Differentialgleichung ist x-Punkt ist gleich v. Und schon habe ich hier zwei Differentialgleichungen stehen. Erster Ordnung. Und die Kopplung sieht man, die geschieht quasi hier über diese Variable v. Und das ist so der Grundtenor aller Differentialgleichungen höherer Ordnung, dass sie immer zerlegen kann in ein Differentialgleichungssystem, also in ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung, mit entsprechenden Kopplungen halt eben drin. Ich mache es mal klar. Also wenn ich jetzt hier hätte y' ist gleich irgendetwas. Da könnte ich sagen, ich schreibe es ein bisschen anders, das ist ein z1' und das ist z2. Das y2' sage ich, das ist z2' und das ist z3. Und wenn ich jetzt y3' hätte, das haben wir in der Physik relativ selten, dass wir also höhere Ableitungen als zweite Ordnung haben. Es gibt ein paar Anwendungen, zum Beispiel, wenn man sich so im Bereich der Schwingungen bewegt, da gibt es auch bis zur vierten Ordnung. Dann hat man hier z' ist gleich z4 und ich könnte es jetzt rein mathematisch auswalzen bis Ende Ableitung. Das würde ich dann zn' nennen und das wäre dann zn plus 1. Oder irgendwo müssen wir ja mal dann Farbe kennen, ist dann gleich irgendeine Funktion von, jetzt in dem Fall x, weil ich hatte es ja als gestrichene Größen genommen. Und diesen ganzen Größen, die wir hier stehen haben, also angefangen von z1 selbst über alle Größen bis zn. Das heißt also, ich könnte hier so etwas schreiben wie den z-Vektor. Ja, deswegen hatte ich diese neuen Begriffe Z1, Z2 und Z3 eingeführt, weil ich die dann einfach als Vektor auffassen will. Wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, dann ist es nichts anderes als der Vektor Z' ist gleich irgendeine Funktion f von x und z und das soll ebenfalls dann ein Vektor sein. Na, so könnte ich dann eine Differentialgleichung n der Ordnung zusammenfassen als ein System von n Differentialgleichungen jeweils erster Ordnung. Also es heißt, alle Differentialgleichungen höherer Ordnung lassen sich zerlegen in ein System von Differentialgleichungen jeweils erster Ordnung. Das ist der eine Zugang, warum man gekoppelte Differentialgleichungen ganz interessant finden kann. Und der andere ist, dass wir von vornherein halt eben so eine Kopplung drin haben. Das heißt also, dass wir so etwas haben wie y1' ist gleich f1 von x, y1, y2 bis yn, ja, kann man schon aufhören, y2' ist dann irgendeine Funktion 2 von denselben Argumenten, aber irgendwie eine andere. Und das halt eben bis yn' ist gleich fn von x, y1, y2 bis yn. Und wenn Sie sich das anschauen, dann ist das auch wieder identisch mit der Schreibweise hier. Das heißt, also auch hier haben wir einen Vektor y' ist gleich eine Funktion als Vektor von x und dem y-Vektor selbst. So etwas haben wir auch schon mal gesehen, wenn wir uns so Schwingungen in eine Seite zum Beispiel herleiten wollen, also nicht, wenn wir die Differentialgleichung als solche haben, sondern wenn wir die Herleitung der Differentialgleichung betrachten wollen, dann tauchen solche Abhängigkeiten zum Beispiel hier auf. Also wenn wir jeden einzelnen Massepunkt nehmen, tak, 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 und der ist dann in seiner Bewegung abhängig von der Bewegung des vorhergehenden Massepunktes, des nachfolgenden Massepunktes und dem, was er im Augenblick selbst noch macht. Dann hat man also immer drei Größen, die miteinander verkoppelt sind. Und das im Prinzip für jeden einzelnen Massepunkt. Das heißt also, der hängt mit den beiden Nachbarn zusammen, der hängt wiederum mit seinen beiden Nachbarn zusammen und so weiter. Und dass man also hier so ein Funktionssystem hat. Jo. Warum geht man auf solche Funktionssysteme überhaupt über? Weil man die mathematisch halt eben numerisch-mathematisch relativ gut im Griff kriegt, während so Differentialgleichungen höherer Ordnung sind halt eben schwieriger im Griff zu kriegen, also numerisch-mathematisch. Und solche Differentialgleichungen, die von vornherein von mehreren Größen abhängen, die sind halt eben numerisch auch relativ locker auszuwerten. Machen wir mal ein Beispiel. Das kommt jetzt genau auch dem Thema dieses Semesters entgegen. Wir nehmen mal einen gekoppelten Schwingkreis. Da steckt schon von vornherein das Wort gekoppelt drin, aber das ist jetzt physikalisch gekoppelt, während die ja mathematisch gekoppelt sind. Wir sehen aber, dass es auch selber rausläuft. Wir haben also hier eine Spannungsquelle und wir haben in der Spannungsquelle, wie man das im Schwingkreis so üblicherweise hat, naja, üblicherweise hat man nicht unbedingt einen Widerstand mit drin, aber wir haben einen mit drin. Und dann haben wir hier eine Induktivität und dann haben wir hier die Kapazität. Und hier vorne haben wir die Spannungsquelle. So, da ist noch gar nichts gekoppelt, das ist nur ein Schwingkreis. Und wenn wir uns jeweils die Spannungsabfälle an den einzelnen Bauteilen halt eben anschauen, da wissen wir einerseits noch aus der Schule den berühmten URI, ja, dann haben wir auf der anderen Seite die Kapazität, die da mit reinkommt, oder machen wir erstmal die Induktivität, die da reinkommt, das ist Li Punkt, und dann haben wir die Kapazität, die einen Spannungsabfall verursacht, und da können wir auch die Gleichung, wie das aussieht, das ist nämlich 1 durch C Integral I. Gut, so könnten wir es stehen lassen. Das Integral ist halt eben einfach ein bisschen blöd, deswegen differenzieren wir das Ganze durch. Das heißt, wir haben dann hier stehen U Punkt ist gleich, ich sortiere es mal anders, Li 2 Punkt plus Ri Punkt plus 1 durch C mal I. Okay, das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Gleichung, die für diesen Schwingkreis gilt. Und jetzt wäre das ja kein gekoppelter Schwingkreis, wenn es nicht auf der anderen Seite auch nochmal einen gäbe. Der hat jetzt allerdings keine Spannungsversorgung. Und wir machen jetzt Folgendes, wir nummerieren das mal durch. Das war also auf der einen Seite die ganzen Größen mit Index 1, auf der anderen Seite mit Index 2 haben. Und dann hätten wir jetzt zwei Schwingkreise und die Kopplung, die geschieht üblicherweise über so eine Geninduktivität. Also dadurch, dass die beiden Induktivitäten sich halt eben auch dann gegenseitig, oder beziehungsweise die Ströme der beiden Induktivitäten sich gegenseitig beeinflussen, nehmen wir noch so eine Gegeninduktivität L1,2 mit hinein. So, wie sieht das jetzt, wenn man das jetzt also auf die linke Seite und sich auf der linken Seite mal anschaut, wie sieht das aus und wie sieht es auf der rechten Seite aus? Also auf der linken Seite haben wir tatsächlich das U-Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendeine Sinusschwingung ist, also mit U gleich U0 Sinus Omega T. Ich schreibe es mal weiter unten hin, dann kann ich mich gleich die zweite Differentialgleichung noch drunter schreiben. Dann steht also jetzt hier auf der linken Seite, können wir gleich ausdifferenzieren, ein U0 Omega mal Cosinus Omega T. So, und ja, dann kommt Li2 Punkt. Das ist also einerseits L1 mal der Strom auf der linken Seite, zweifach differenziert. Auf der anderen Seite haben wir diese Gegeninduktivität drin, L1,2, die quasi mit I2 zweifach differenziert in diesen ersten Schwingkreis rüber wirkt. Dann haben wir den ohmschen Widerstand R1 mal I1 Punkt und die Kapazität 1 durch C1 I1. Auf der rechten Seite haben wir keine Spannung, das heißt, wir haben hier eine 0 stehen, also keine Spannung, die jetzt irgendwie zusätzlich reinwirkt. Und wir haben L2 mal I2 Punkt plus auch wieder jetzt umgekehrt die Gegeninduktivität, die durch den Strom im ersten Schwingkreis verursacht wird, I1, 2 Punkt plus R2 mal I2 Punkt plus 1 durch C2 mal I2. Ja, da sehen wir, dass wir hier zwei Differentialgleichungen haben, jeweils zweite Ordnung, die ganz ordentlich miteinander verkoppelt sind. Dummerweise sogar noch über eine zweite Ableitung. Also hier steckt der Strom I2 2 Punkt drin und hier steckt der Strom I1 zweifach differenziert drin. Ja, also ganz klar sieht man hier schon die Kopplung. Wir brauchen die gar nicht erst künstlich zu erzeugen, wie bei der Newtonschen Gleichung, sondern hier haben wir die Kopplung von vornherein drin. Ja. Rückkopplung in Bezug auf was?
Also wir hatten zum Beispiel im Praktikum die Transformatorgleichung. Das heißt im Prinzip, je nachdem, was für einen Lastwiderstand, also R2 im Beispiel jetzt, man hätte, meine ich, gab es dann auch noch irgendeine Rückkopplung, die man das quasi, das was dann wiederum L2 auf L1 rückinduziert, einen Einfluss auf die Gespannung hatte. Das ist ja... Ist denn noch irgendwas, was man quasi vernachlässigt oder ist es jetzt einfach wirklich?
Also wir haben ja quasi alles, was irgendwie vorhanden ist, haben wir entweder in das R, in das L oder das C gepackt. Also was jetzt zum Beispiel nicht gemeint ist, ist, dass dieser ohmsche Widerstand R1, dass das nur der ohmsche Widerstand ist, den wir quasi da reinpackt, sondern wir würden dann auch die Leitungswiderstände da gedanklich mit reinpacken. Auch die Induktivitäten, die jetzt möglicherweise in dem ganzen Stromkreis auch wieder entlang, durch die Kabel verursacht werden, die würden wir gedanklich in die Induktivitäten L1, L2, L1,2 mit reinpacken. Also insofern sind wir an der Stelle schon sagen wir, sehr idealisierend unterwegs, aber wir packen alle Größen eigentlich schon an. So, jetzt haben wir also zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Das heißt, Wir versuchen daraus ein Differentialgleichungssystem von 4 Differentialgleichungen erster Ordnung zu machen. So, das heißt, wir substituieren jetzt mal wie folgt: F1 ist I1, F2, sagen wir, das ist I1 Punkt. Dann nehmen wir F3 als I2 und F4 dementsprechend als I2 Punkt. Und mit den 4 Substitutionen drösen wir jetzt mal diese Differentialgleichung hier etwas auf. Gut, erste Differentialgleichung wählen wir so, wie sie da oben steht. Nämlich F1 Punkt. Also wir versuchen ja immer auf die linke Seite, so wie es da drüben steht, jetzt die differenzierten Größen hinzuschreiben. Und das sehen wir da oben, F1, wenn wir das nach der Zeit differenzieren, gibt es I1 Punkt. I1 Punkt ist aber gerade F2. Das heißt, das wäre also jetzt die triviale erste Gleichung, die wir hinschreiben können. Wir können jetzt schon hinschreiben, wie die dritte Gleichung aussieht. Ist nämlich ähnlich trivial. Das ist einfach F4. Also F3 Punkt ist gleich F4. Gut. Beim F2 Punkt das heißt, wir versuchen jetzt also eine Größe rauszukriegen, F2 Punkt, das ist also quasi hier diese Größe, wird man also alles durch 1 durch L1 erstmal dividieren und dann hätten wir stehen auf der anderen Seite das ist die Frage, auf welche Seite wir alles schaufeln. Wir schaufeln mal alles gedanklich nach links, tauschen dann die Seiten wieder. Dann haben wir hier stehen, das ist L1,2 mal I2 Punkt. I2 Punkt ist aber dann F4 Punkt. Ja, I2 zweifach differenziert ist F4 Punkt. Plus R1 mal I1 Punkt, I1 Punkt ist aber F2, plus 1 durch C1 mal I1, das ist F1. So, jetzt habe ich hier überall einen Vorzeichenfehler noch gemacht, nämlich überall noch ein Minus davor. Und dann noch plus U0 mal Omega, Cosinus Omega T. Ich muss irgendwo schreiben, ist das sagen, aber ich denke, im Augenblick ist es noch okay. Ne, ist nicht okay. Hier muss auch noch ein. Wir können es so schreiben. Die Differenz, Division durch L1, die muss ja auf das U0 wirken. Also machen wir es mal so. Dann haben wir jetzt alles gefangen. Gut, und dasselbe haben wir für F4. Punkt. F4 Punkt ist dann gleich 1 durch L2, L1,2, F2 Punkt plus R2, F4 plus 1 durch C2, F3. So, damit haben wir die Kopplung zwischen den beiden Gleichung, dem F2-Punkt, dem F4-Punkt noch nicht beseitigt. Was wir jetzt halt eben machen muss, das ist, dass wir die Kopplung dadurch beseitigen, dass wir das F4-Punkt zum Beispiel hier oben einsetzen. Wir sehen schon, was entsteht, nämlich eine Riesengleichung. Hm? So, also wir setzen das F4 da oben ein oder das F4 Punkt da oben ein. Dann haben wir das L1,2 so geteilt durch L2 mit Minuszeichen noch davor. L1,2. Dann F2 Punkt plus R2 F4 plus 1 durch C2. Nee, das ist jetzt so, ja. F3. Damit haben wir jetzt erstmal nur das F4 eingesetzt und dann kommt hier noch ein Term R1 F2 plus 1 durch C1 F1 plus das U0, nee, minus das U0 mal Omega Cosinus Omega T. Große Klammer zu. So, immer in der Hoffnung, dass ich mich nicht irgendwo verschrieben habe. Also wenn Sie was entdecken, sagen Sie einfach Bescheid. So, wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, dann steht hier L1,2 Quadrat durch L1, L2 minus minus mal F2 Punkt. Das heißt, dass wenn wir also rüberschaufeln, dann auf die andere Seite minus, machen wir erstmal die Klammer insgesamt drumherum. Nee, dann ist es falsch. Die Klammer kann ich hier nicht setzen. Minus plus L1,2 durch L1, L2, R2, F4 plus L1,2 durch L1, L2. 1 durch C2 F3 und dann minus R1 durch L1 F2 plus minus 1 durch L1 C1 F1 minus plus U0 durch L1 Omega Cosinus Omega T. Gut.
Am Anfang haben wir ein L1,2 Punkt. Das müsste aber eher ein L1,2 Quadrat werden.
Ja, das sollte es aber auch heißen. Danke. Die 2 war so klein, dass er als Punkt zu lesen war. Aber ist trotzdem bestens danke. Gut. Ja, und jetzt bleibt nur noch die kleine Aufgabe, halt eben das so umzusortieren, dass halt eben die Fs an der richtigen Stelle jeweils stehen. Das ist jetzt keine so schwierige Aufgabe. Das heißt also, unsere zweite Gleichung hier, die heißt jetzt auf der linken Seite 1 minus L1,2 durch L1 mal L2. Also wenn ich das jetzt alles auf eine Seite schaufeln will, dann steht hier F2 Punkt ist gleich 1 durch 1 minus L1,2 Quadrat durch L1, L2. Ja, also ich schaufel es erst rüber, dann teile ich durch diesen gemeinsamen Vorfaktor alles, was noch überbleibt. Und dann steht hier, sortieren wir es mal so um, minus 1 durch L1 C1 mal F1. Der nächste Term ist hier minus R1 durch L1 mal F2. Der nächste Term ist, wo kommt der Dreier da? Plus L1,2 durch L1 L2 1 durch C2 F3. Dann der vierte Term ist plus L1,2 durch L1, L2, R2, F4. Und dann kommt noch der Term von der Spannung U0 mal Omega durch L1 mal dem Cosinus Omega T. Klammer zu. Jo. Gut, jetzt kann man natürlich diesen Vorfaktor halt eben noch einziehen, da kürzen schon ein paar andere Terme raus. Aber ihr seht im Prinzip halt eben, die Struktur ist jetzt genauso, wie wir sie brauchen. Nämlich wir haben hier auf der linken Seite das F2-Punkt ist eine Funktion von allen anderen Größen, die halt eben nicht differenziert sind. Also Differentialgleichung erster Ordnung. Ich glaube, ich erspare mir jetzt, das F4 entsprechend auch ähnlich herzuleiten, sondern schreibe einfach das Endergebnis hin. Da sind jetzt die ganzen Vorfaktoren schon irgendwie gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner gebracht worden. Also das heißt, hier steht jetzt ein Vorfaktor L1, L1 mal L2 minus L1 Quadrat. Und dann steht hier L1, 2, L1, C1, F1. Also dass jetzt die Vorfaktoren etwas anders aussehen, liegt daran, dass ich jetzt hier diesen Term hier aufgelöst habe und habe dann schon mal miteinander gekürzt. Plus L1, 2 durch L1, R1, F2. Also ihr seht, dass da eigentlich überall genau dasselbe steht, bis auf das L1,2, was hier noch zusätzlich mit reinkommt. Und außerdem sind die Vorzeichen anders. Plus 1 durch C2, F3 minus R2, F4 minus L1,2 durch L1 mal das U0 Omega mal großes Omega T. So sehen also die vier Differentialgleichen aus. Und wichtig ist an der Stelle, wir haben jetzt vier Differentialgleichen, in denen jeweils links halt eben die Differenziationen auftauchen, rechts die nicht differenzierten Größen überall auftauchen und diese ganzen Vorfaktoren, die es hier gibt, die sind, also diese Vorfaktoren hier, die sind alle zeitlich invariant. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, okay, also auch das ist natürlich eine Näherung, weil wir wissen, dass irgendwann die Spulen heiß werden, da verändert sich der ohmsche Widerstand. Das lassen wir jetzt einfach mal weg in der Denke. Das heißt, wir haben überall konstante Vorfaktoren. Wir haben nur eine Größe, die spielt nicht mit. Welche ist das?
Die Spannung.
Die Spannung, ja. Die Spannung, die spielt in aus zwei Blickpunkten heraus nicht mit. Erstens ist es eine Größe, die ist völlig unabhängig von einem der Terme, also von einem der I's oder F's, die wir jetzt eingeführt haben. Und zweitens, sie ist halt eben zeitlich variabel. Und das macht die Lösung dieses Differentialgleichungssystems etwas schwieriger, als wenn halt eben dieser Term nicht da wäre. Also im Prinzip, wenn man es jetzt einfach mal aus der Theorie der Differentialgleichung her betrachtet, hätten wir diese Spannung nicht, hätten wir einfach Differentialgleichen erster Ordnung, die homogen sind.
Das wäre aber auch recht einfach zu lösen, weil dann schwingt nichts.
Wir können es ja erstmal in Schwingung bringen und anschließend wird man die Spannungsquelle abschalten. Ja, also im Prinzip so etwas hier einführen, wo man dann halt eben sagt, okay, entweder also man hat jetzt hier so einen Schalter, nee, den Schalter muss man quasi hier machen. Entweder man schaltet halt eben das Ding hier zu oder das andere hier zu.
Wechselschalter.
Und dann hat man erstmal die Spannung angelegt, lässt es loslaufen und anschließend macht man die Spannung weg. Und dann schwingt das Ding, je nachdem welchen Einfluss halt eben das R1 hat, beziehungsweise die ohmschen Widerstände haben, schwingt dann halt eben vor sich hin. Wir wissen, dass durch den ohmschen Widerstand die Energie verbraten wird. und damit halt eben irgendwann die Schwingung zum Erliegen kommt. Ja. Also kann man schon machen, das ist auch physikalisch durchaus okay. So, das heißt, im Prinzip haben wir hier Differentialgleichung folgender Art stehen. Wir haben Differentialgleichung der Form stehen. Ich benutze jetzt mal das, was wir da oben stehen haben. Y1' ist gleich A11 mal Y1 plus A12 mal Y2 plus A1n mal Yn. Bis hin, wobei n bei uns halt eben 4 ist. Und ein Großteil dieser A's, also beziehungsweise alle A's in der ersten Gleichung sind 0 bis auf das A12. In der dritten Gleichung genauso sind sie auch alle 0, also die Vorfaktoren bis auf das A34 dann. Aber letztendlich von der Struktur her, ganz egal welche Koeffizienten da davor stehen, ob die 0 oder tatsächlich einen Wert haben, haben wir so ein System da stehen. AN1 mal Y1 plus AN2 mal Y2 plus ANN mal YN. Und jetzt kommt halt eben bei uns noch dazu, dass wir hier drin stehen haben, irgendeinen Term R1 plus irgendeinen Term halt eben hier RN. Der in unserem Fall sogar noch von T abhängt. Gut, also wie gesagt, hätten wir halt eben nur die Terme bis hier, hätten wir ein System von homogenen Differentialgleichungen erster Ordnung. Mit diesen Termen da hinten haben wir ein System von inhomogenen Differentialgleichungen erster Ordnung. Im ersten Schritt, lassen wir jetzt erstmal die Störungstherme da hinten weg und werden uns dann den Störungstermen im zweiten Schritt erst nähern. Gut, wenn wir so etwas haben, dann können wir das, könnten wir es auch noch verallgemeinert, ich habe es oben schon hingeschrieben, schreiben als Y' ist dann gleich, nee, ich habe es oben nicht hingeschrieben, oben habe ich es als Funktion hingeschrieben, hier sehen wir jetzt, wir können es auch anders schreiben, wir können es nicht als über eine Matrix schreiben, also Matrix A mal Y. Ja, gut. Wir machen den Ansatz wie folgt. Jedes Yk von x, also die sind ja alle jetzt irgendwie von x abhängig, weil ich jetzt hier wieder die gestrichenen Größen, nicht die gepunkten Größen, aber und so weiter, soll sein ein Vorfaktor ck mal e hoch minus Lambda mal x. Warum eigentlich minus? Das Minus können wir weglassen. Das kommt dann anschließend raus. So, also ck mal e hoch Lambda x. Das heißt, yk differenziert heißt dann, es ist ck mal Lambda mal e hoch Lambda x. Und schon ergibt sich folgendes Differentialgleichungssystem, das wir da stehen haben. Lambda mal c1 mal e hoch Lambda x ist gleich A11 und dann C1 mal e hoch Lambda x plus A12 C2 e hoch Lambda x plus A1n mal Cn e hoch Lambda x. Wie gesagt, die inhomogenen Terme lassen wir weg. Und hier unten haben wir stehen Lambda C2 e hoch, warum C2? Cn e hoch Lambda x ist gleich A11 C1 e hoch Lambda x plus und so weiter ANN Cn E hoch Lambda x. Wenn wir das jetzt ähnlich schreiben wollen, dann wird man jetzt hier sagen, okay, wir schreiben y' ist gleich Lambda mal c mal e hoch Lambda x. Gut, jetzt haben wir also hier eine Matrix, auf der linken Seite halt eben ein Vektor, auf der rechten Seite diese Matrix stehen, die können wir dann wiederum vereinfachen. Ich denke, das sehen wir sofort, indem wir halt eben diese ganzen Terme, die auf der linken Seite stehen, nach rechts rüberziehen und haben dann überall quasi C1, so wie es hier steht, A11 minus Lambda stehen. Und hier haben wir dann A12 minus Lambda und das Lambda Cn, das steht halt eben dann hier hinten als ANN minus Lambda mal Cn mal e hoch Lambda x. Okay? Die e hoch Lambda x, die kommen in allen Gleichungen in gleicher Art und Weise vor. Können wir dann also anschließend alle wieder rauskürzen. Das vereinfacht das Gleichungssystem natürlich gewaltig, sodass wir dann anschließend schreiben können, ich habe hier die ursprüngliche Matrix A minus in den Diagonalen jeweils ein Lambda. Mal dem y-Vektor. Und das ist gleich 0. Also nochmal, ich habe die linke Seite der Gleichung einfach hier reingezogen, das Lambda C1 hier mit reingezogen, das nur beispielhaft das Lambda Cn hier rüben mit reingezogen, kriege also deswegen in der Diagonale jeweils ein Lambda weniger mal y ist gleich 0. In der Schreibweise sieht man übrigens gar nicht, dass man das E Lambda überall rauskürzen kann. Gut. So eine Matrizengleichung hat genau dann eine Lösung, wenn 2. Semester. Genau, und wie kriegen wir die raus? Ja, charakteristische Gleichung. Wie kriegen wir die charakteristische Gleichung raus? Determinante davon, genau. Also, das heißt, wir müssen bilden Determinante von A minus Lambda Einheitsmatrix gleich 0. Gut, das könnten wir jetzt auf das Teil hier anwenden. Ja, also eigentlich haben wir jetzt hier alles gegeben, was wir brauchen. Wir bräuchten es jetzt nur auf dieses völlig übersichtliche Gewirr von Gleichungen anzuwenden. Ich denke, wir üben das einfach mal an einem etwas einfachen Beispiel. Nehmen Sie mal eine Differentialgleichung nur von drei Termen, also mit drei Differentialgleichungen vor. Und haben auch überall, sagen wir mal, bis auf eine Stelle nur 0 und 1 stehen. Das macht es etwas einfacher für eine Tafelrechnung. Also y1' sagen wir einfach mal Folgendes. Das ist y1 plus y3. y2' soll sein y2 minus y3. Und y3' soll sein 5y1. Plus y2 plus y3. Gut, wir sehen sofort, wie die Matrix A aussieht. Matrix A ist 1, 0, 1. Dann haben wir hier eine 0, 1, minus 1 stehen und hier eine 5, 1, 1. Ja, das wäre die Matrix A. Und jetzt minus Lambda mal der Diagonalmatrix, heißt also, dass wir hier überall minus Lambda noch mit dazu bekommen. Und davon die Determinante. und die setzen wir 0. Gut, das ist jetzt ein etwas einfaches Beispiel. Ich habe ja gesagt, also für die Tafel eignet sich so etwas besser als da hinten das Gestrüpp. Das heißt also, wir haben hier 1 minus Lambda mal die Matrix von 1 minus Lambda minus 1, 1, 1 minus Lambda. Und dann haben wir minus plus plus einmal die Determinante von 0, 1 minus Lambda, 5, 1. So, das ist jetzt die kleine Übungsaufgabe. Ich ziehe mich jetzt mal für 2 Minuten zurück. Wir rechnen die Determinanten selbst aus. Können wir dann auch einen Schnitt machen. Also zumindest mal bis zum charakteristischen Polynom.
Eine Frage, der letzte Term, hat der ein Minus oder ein Plus davor?
Ein Plus. Haben Sie bestimmt auch, ne?
Ja.
Gut. Na, also Plus, Minus, Plus. Ich hoffe, dass Sie noch wissen aus der Vorlesung heraus, wie man Determinanten so insgesamt größerer Art auflöst. Ja. Genau, ne? Also wie wir jetzt von dieser Determinante quasi auf diese Determinanten kommen, sind es allen klar, oder? Ganz offen.
Ja.
Gut. Wenn es keiner Nein sagt, ist es okay. Ja, ach so. Nee, lassen wir erstmal noch den anderen ein bisschen Zeit. Erstmal ein bisschen Zeit lassen.
Sind die offensichtlich, die Eigenwerte?
Zwar ja. Also ich finde, 2 sind offensichtlich, der eine ist ein bisschen knuddelig. Also das ist.
Also 2 habe ich wahrscheinlich.
Also bei so einer Determinante, wo wir dann überall in der Diagonalen das minus y, minus Lambda stehen haben, muss man ja, also das ist mal der erste Anhaltspunkt, muss man ja mindestens auf eine charakteristische Gleichung kommen, dritte mit dem Exponenten hoch 3. Okay, das wäre die erste Güteprüfung. Und dann hat man halt eben üblicherweise bis zu 3 Lösungen. Okay, schreiben wir erstmal das charakteristische Polynom hin. Erstmal das charakteristische Polynom. Wollen Sie es diktieren?
Determinanten gemacht. Da habe ich einmal Klammer auf 1 minus Lambda, mal eckige Klammer auf, 1 minus Lambda zum Quadrat plus 1 und dann plus 1, Klammer auf, minus 5, mal Klammer auf 1 minus Lambda Klammer zu, alle Klammern zu, gleich 0.
Genau. Sollen wir das jetzt, beide haben es nicht ausgerechnet, sondern die haben dann...
ausgerechnet?
Ja, da kommt was.
Dann habe ich Lambda gleich 1.
Ach so, nee. Charakteristische gleichen erstmal, also dann...
Das wäre dann 1 minus Lambda hoch 2. Also meinst du, nach Lambda gleich aufgelöst?
Ja, nach Lambda aufgelöst.
Das habe ich nicht gemacht. Braucht man auch nicht an der Stelle.
Nee, okay, dann...
Das ist einfach 1 minus Lambda hoch 2. Minus 4 mal 1 minus Lambda hoch 2.
Okay. Hat es jemand aufgelöst? Ne, ich meine jetzt wirklich charakteristische Gleichung, Lambda hoch 3 und so weiter und so weiter.
Also ich habe das, das einmal 1 minus Lambda gleich rausgekürzt.
Okay, damit haben wir eine
Exponenten runter.
Ja. Und damit haben wir eine Lösung weg.
Ja, also dann kommt da raus, Lambda ist gleich 1, mhm, als erste Lösung.
Okay, also. Okay. So, und dann haben wir hier.
Dann haben wir Lambda ist gleich 2 plus.
Nee, stopp, Lambda Quadrat haben Sie eben gerade gesagt.
Lambda Quadrat minus 2 Lambda minus 4.
Minus
3.
Wenn man ja im Binom auch noch.
Da steckt noch.
Dann habe ich das verkehrt gemacht.
So, das kann halt eben auch noch 0 sein und daraus kriegen wir 2 weitere Werte.
Minus 1 und 3.
Minus 1 und Lambda gleich 3. Also ich denke, die 1 und Minus, also wenn man wirklich das charakteristische Polynom insgesamt hinschreibt, das wäre ja wie folgt. Aber natürlich ist jeder Zwischenschritt auch okay, habe ich nichts dagegen, weil hier sieht man tatsächlich mit einem abgespalten 1 minus Lambda halt eben sofort eine Lösung, nämlich Lambda gleich 1. Und da drüben kann man dann halt eben die PQ-Formel oder die ABC-Formel anwenden, da kriegt man halt eben die 2 anderen Terme. Alles okay. Wenn man das charakteristische Polynom ausmultipliziert, dann sieht es genau so aus, inklusive aller richtigen Vorzeichen, jawohl. Das sieht man dann auch. Plus und Minus 1 finde ich relativ locker und die 3 sieht man nicht ganz so locker. Gut, also, das heißt, wir haben jetzt 3 Lösungen, war auch nicht anders zu erwarten. Doch, es hätten auch 2 Lösungen sein können, es hätten auch eine Lösung sein können, indem das halt eben mehrere Lösungen doppelt besetzt sind. Es hätte uns auch passieren können, dass eine komplexwertige Lösung halt eben rauskommt. Aber so ist die Aufgabe jetzt nicht gestellt gewesen, aus didaktischen Gründen, sondern halt eben relativ einfach. So, das heißt, wir haben jetzt hier diese 3 Lösungen, die nummerieren wir jetzt einfach mal durch. Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3. Gut, das heißt jetzt Folgendes. Hier habe ich einen Zwischenschritt vergessen. Also wenn wir diese yks gleich ck mal Lambda mal e hoch Lambda x schreiben, dann können wir das auch insgesamt schreiben als y ist gleich c Vektor mal e hoch Lambda x. Und das heißt, wir kriegen jetzt hier als Gleichung, die wir hier stehen hatten, jetzt eigentlich was anderes, also eine kleine Modifikation hin. Da steht nämlich jetzt die Matrix A mal die Diagonalmatrix und dann mal Lambda I. Mal Y. Das Y können wir gleich schreiben als CI mal E hoch Lambda X. Das Lambda X hatten wir rausgekürzt. Ich schreibe es nochmal hin und streiche es anschließend weg, weil es keinen Beitrag liefert. Ist gleich 0. Ja, das heißt, also, wir haben 3 Lösungen und für jede der 3 Lösungen, für jede der 3 Eigenwerte, haben wir da einen Eigenvektor CI. Das ist genau das, was Sie oder Sie sagten, weiß ich nicht mehr genau. Egal. So, das heißt, die drei Eigenwerte kennen wir. Was wir nicht kennen, sind die drei Eigenvektoren. Die müssen wir uns jetzt noch erzeugen. Und jetzt sehen wir schon mal, wenn wir das hierfür hätten machen wollen. Also, wie gesagt, erstmal hätten wir eine 4x4-Matrix gehabt. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir hätten die Terme sind irgendwie geringfügig komplexer als Einsen und Nullen. Ja? Naja, muss ja auch eine kleine Ironie reinbringen. Okay, gut. Also, dann schauen wir uns jetzt nacheinander die ganzen Eigenwerte an und erzeugen uns jeweils pro Eigenwert einen Eigenvektor. Und da sehen wir, dass wir bei der Lösung gekoppelte Differentialgleichung jetzt auf etwas zurückgreifen, was hoffentlich als Grundlage im ersten, zweiten Semester gelegt worden ist, nämlich die ganze Matrizenrechnung, Eigenwertbestimmung, Eigenvektorbestimmung. Insofern ist das jetzt alles kein Problem, hoffe ich. Also, wir nehmen Lambda 1 gleich 1 als erstes uns her. Da steht also jetzt hier, brauchen wir einfach nur diese Matrix hier zu nehmen, steht 1 minus 1. Ich schreibe es beim ersten Mal hin, beim nächsten Mal wissen wir, dass es 0 ergibt. Dann steht hier auch wieder eine 0, 0 minus 1 und dann steht hier 5, 1, 0. Mal C1, C2, C3 und das zum ersten Eigenwert, machen wir es anders, wir schreiben vorne überall eine 1 hin, dann nummerieren wir hinten noch durch, dass das die erste, zweite, dritte Komponente ist. Ist gleich 0. Jo. Lösungsvorschlag für diesen ersten Vektor. Also ich mache es nochmal deutlich, hier steht auch eine 0. Ja, machen Sie jetzt mal. Ja, weil es beliebig ist, schreiben wir jetzt hier noch irgend so ein B1 davor, irgendeinen Vorfaktor. Also 1 ist nicht beliebig, nämlich die 0 hinten. Die muss sein. Ansonsten alle Vielfachen von minus 1, 5 sind also erlaubt. Sieht jeder? Jede? Okay. Lambda 2 gleich minus 1. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Dann steht nämlich hier 2, 0, 1. Dann steht hier 0, 2, minus 1, 5, 1, 2. Und das jetzt angewendet auf den Vektor C 2, 1, 2, 3 ist gleich 0. Sachen können wir jeweils rausschneiden dann. Also die Zeitsprünge dann. Jetzt 0 her?
Ich habe jetzt halt nach der dritten Komponente, also die dritte 0 gesetzt.
Also ich schreibe es nur hin, aber das ist nicht richtig. Weil 2 mal 1 plus 0 plus 0. Aber bis dahin war es okay. Minus 2. Minus 2. Ja? Nochmal kurze Kontrolle. Ja? Okay. So, und für das Lambda 3 gleich 3, da mache ich es jetzt etwas einfacher, ich schreibe dann die Lösung selbst hin. Das ist dann schon etwas. Also hier minus 2. Das bleibt hier alles 0, minus 2, minus 1, 5, 1, minus 2. Es sei denn, euch packt der Ehrgeiz und ihr wollt es wirklich unbedingt selbst rechnen. Darf ich es hinschreiben? Ja, okay. So, jetzt haben wir also drei Eigenvektoren zu den drei Eigenwerten gefunden. Und jede dieser Eigenwerte und jede dieser dazugehörigen Eigenvektoren ist ja im Prinzip eine Lösung unserer ursprünglichen Differentialgleichung. Also ist eine Lösung unserer ursprünglichen Matrizengleichung und die wiederum charakterisiert ja das ursprüngliche System von Differentialgleichungen. Ich habe jetzt eine Bitte. Sie hatten ja gesagt, die Lösung ist beliebig. Da muss ich nicht mitdenken. Wir machen jetzt überall hier ein Plus und ein Minus. Weil sonst muss ich im Skript überall die Vorzeichen nicht vertauschen. Gut. Das heißt also, wir haben die allgemeine Lösung wie folgt. Das y1, y2 und y3 setzt sich jetzt zusammen aus einer Superposition der jeweils drei Lösungen. Die erste Lösung wäre ja b1 einmal mal e hoch Lambda, Lambda ist aber 1, x. Dann hier kommt dasselbe b1 hin, allerdings mit minus 5 davor, mal e hoch Lambda x, also e hoch x. Und hier steht jetzt b1 mal 0, können wir gleich weglassen. Das wäre jetzt quasi der Beitrag der ersten Lösung für die drei y's, die wir haben. Der Beitrag der zweiten Lösung, also Zweige der Eigenwert, zwei der Eigenvektor, wäre einmal b2, e hoch Lambda, also minus 1 mal x plus zweite Lösung, nee, minus x, also minus b2 e hoch minus x und dritte Lösung minus 2 mal b2 e hoch minus x. So, und jetzt kommt noch der Beitrag der dritten Lösung dazu, also einmal b3 E hoch Lambda, das ist aber 3, plus, nee, minus, E3, E hoch 3x und dann plus 2 mal B3, E hoch 3x. Das wäre jetzt tatsächlich die allgemeinste Lösung dieses Systems an Differentialgleichung, was wir da hingeschrieben hatten. Das heißt, diese Lösungen hier, wenn wir die jetzt hier einsetzen würden, in die Differentialgleichung, lösen das System an Differentialgleichung. Soweit erstmal klar? Ja. Also wichtig ist nochmal, jede der Lösungen für sich ist eine Lösung und die allgemeinste Lösung halt eben durch die Superposition.
Hier ist der letzte Schritt noch nicht so ganz klar, weil das ja auch eine Ermessensfrage ist, wenn ich die eigenen Werte ausrechne, wie ich die nummeriere. Wenn ich jetzt die quadratische Gleichung löse, dann hätte ich ja auch die genau andersherum.
Ja.
Lambda 2, Lambda 3 ändern können. Das ändert dann also an dem Ergebnis
nichts. Nee, also wir würden ja dann Folgendes machen. Wir würden jetzt hier überall, ich mache jetzt mal beliebig, würden jetzt hier überall die Lambdas umnummerieren, würden aber doch dann auch entsprechend die Eigenwerte, die wir rauskriegen, auch umnummerieren. Das heißt, zu dem Eigenwert gehört dann auch wieder genau dieser Eigenvektor. Das heißt, ich würde jetzt hier nichts anderes machen als diese Spalten an irgendeine andere Stelle zu schreiben, aber in der Summe ist es ja wurscht. Ja, also diese Summe, das wäre dann der erste Beitrag, das wäre der zweite Beitrag und das wäre halt eben der dritte Beitrag. Aber das würde ja nichts daran ändern, dass da überall 1 mal B1 minus 5 mal B1 genau zu diesem Lambda stehen würde. Ja? Also es muss schon so sein, dass diese Vorfaktoren, die jetzt hier stehen, diese Vorfaktoren, dass die etwas mit dem Lambda hier oben zu tun haben. Ja, die müssen deckungsgleich sein. Zum ersten Lambda gehört auch der erste Eigenvektor. Noch eine Frage? Was heißt diagonalisierbar?
Naja, dass wir genug Eigenwerte und Eigenvektoren bekommen, damit wir die Summe.
Ja.
Wenn ich insgesamt halt, so wahrscheinlich, wir sind ja in der Physik, da funktioniert das, wie gesagt, wahrscheinlich sowieso, aber wenn man so konstante Vorfaktoren hat mit den Induktivitäten und sowas in der Matrix, dann schreibt man dann eigentlich allgemein, dass das eine diagonalisierbare Matrix
ist. Das ist etwas, das ist genau ein Problem. Man braucht dann weitere Lösungen, also dann hat man nicht genügend Lösungen. Nicht genügend Lösungsvektoren. Wir brauchen so viele Lösungsvektoren, wie es eigentlich halt eben Eigenwerte geben sollte. Also jetzt bei uns halt eben 3, in dem vorhergehenden Beispiel müssten es 4 sein. Und Sie wissen, dass man zu einem selben Eigenwert durchaus mehrere Eigenvektoren, also wenn ein Eigenwert doppelt, dreifach, 25-fach vorhanden ist, finde ich auch 2 oder 3 oder 25 Eigenvektoren. Die muss ich mir dann halt eben auf eine andere Art und Weise erzeugen. Das heißt, ich brauche dann sogenannte säkularisierte Eigenvektoren. Machen wir, denke ich, zum späteren Zeitpunkt. Jetzt machen wir erstmal, aber Frage ist berechtigt. Ja? So, klar ist auch, wenn ich jetzt irgendwie Werte gegeben hätte, also wenn ich jetzt Anfangswerte zum Beispiel gegeben hätte, können wir als Hausarbeit machen. Also was weiß ich, y1 zum Zeitpunkt 0 oder zum x für x gleich 0 soll 1 sein, y2 von 0 soll 2 sein, ach ja, sondern schön, y3 von 0 soll 3 sein, dann ist es halt eben eine kleine Fleißarbeit, jetzt die entsprechenden Bs zu finden, die genau diese Anfangs- oder Randbedingungen halt eben erfüllen. Also plus Randbedingung liefert dann halt eben eine spezielle Lösung. Und da muss ich natürlich auch wieder mit dieser speziellen Lösung, also mit den entsprechenden Bs, die ich dann rausbekomme, muss ich halt eben dann, reduziert sich meine allgemeine Gleichung halt eben, oder meine allgemeine Lösung halt eben auf diese spezielle Lösung. Ich glaube, das ist aber klar, ne? So, jetzt haben wir an der Stelle einen groben Schnitzer halt eben gemacht. Also hier haben wir überhaupt keinen Schnitzer gemacht. Hier haben wir eine grobe Einschränkung gemacht, nämlich wir haben diese ganzen inhomogenen Terme hier weggelassen. Und was machen wir, wenn wir halt eben diese inhomogenen Terme nicht weglassen können, sondern wenn wir hier so etwas haben wie plus r von x. Jo. Können wir überlegen, während ich die Tafel wische, was wir dann machen können. Gut, also im Prinzip haben wir jetzt von der Schreibweise her genauso noch eine Matrix halt eben hier stehen mit dieser ursprünglichen Matrix A, nur haben wir halt eben jetzt irgendwelche Restterme. Wie gehen wir mit denen um? Ja?
Ja, man muss ja nur eine spezielle Lösung finden, Den Vektor b variieren
heißt?
Also b1, b2, b3 nicht mehr als Konstanten auffassen, sondern als Funktion von x.
Genau. Ja, also das ist das, was wir auch schon mal früher in der, also als wir Differentialgleichungen als einzelne Gleichung halt eben hatten, gelernt hatten, das ist die Variation der Konstante. Das ist genau die Überschrift, die wir dazu brauchen. Wobei wir da jetzt nicht mehr besonders viel machen werden, weil letztendlich von der Systematik her ist es klar, wir werden also die Ys quasi schreiben, als Vektor, das müssen wir aufpassen, dass der Vektor, wir haben hier einerseits haben wir die Matrix, die wir ursprünglich hatten, mit den Eigenwerten. Und wir summieren über diese. Die C-Vektoren. Also Summe über CI. Mal den Bs mal dem E hoch Lambda I mal X. Das ist im Prinzip das, was da vorne als Gesamtlösung steht. Also da oben als Lösung für die, als allgemeine Lösung für die. Ja, was machen wir dann? Dann nehmen wir jetzt hier quasi irgendwelche Tildes drüber oder so, sodass wir wissen, genau, Sie haben recht, sodass wir wissen, dass wir jetzt eigentlich nur den Vektor als solchen meinen, nicht diesen Vorfaktor. Ja? So, und jetzt ist genau sein Vorschlag der, wir machen jetzt hier quasi diese Vorfaktoren b, die variabilisieren wir jetzt oder variieren wir jetzt. Das heißt, wir kriegen also jetzt hier aus den Konstanten bi jetzt Funktionen bi von x. Das war der Vorschlag, oder? Genau. So, das heißt letztendlich Folgendes. Wenn ich das jetzt hier so hinschreibe, dann habe ich jetzt hier stehen y'. Also das, was ich ursprünglich differenzieren wollte. Wo steht der ursprüngliche Ansatz? Da. Y' ist gleich a mal y plus r. Heißt also jetzt, dass ich jetzt hier habe, ich habe einerseits die Funktion ci tilde Vektor mal lambda i bi von x mal e hoch lambda i x. Das war das, was wir ursprünglich hatten, bevor diese b's Funktionen von x waren. Und jetzt kriege ich noch einen zweiten Term dazu, nämlich plus die Summe über i ci tilde Vektor bi differenziert, differenziert heißt ja Strich, mal e hoch lambda x. Das ist jetzt der linke Term. Und das soll sein a mal y. Y ist also wieder die Summe über ci tilde Vektor bi von x e hoch lambda i x. Das wäre also das hier plus rx. Okay, soweit? So, jetzt sehen wir, dass zwei Terme sich gegenseitig aufheben. Bevor es die R's gab und wir nur das homogene Gleichungssystem hatten, hatten wir festgestellt, dass es Y' ohne die Variation der B's gerade dem A mal den Y war. Das heißt, die beiden Terme sind identisch, weil das die Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems ist. Also steht jetzt hier quasi nur noch, dass die Summe, was heißt nur noch, dass die Summe der CI-Schlange oder Tilde mal BI' von X mal E hoch Lambda I von X, dass das gleich R von x ist. Gut, und jetzt bleibt die kleine Aufgabe, halt eben diese b's als Funktion von x so aufzudröseln, dass die halt eben dann anschließend inklusive der Summation über die i's, also über die Eigenwerte, Eigenfunktionen, gerade gleich dem r hier entsprechen. Wenn man das sich anschaut, in der ganz abstrakten Version. Und diese, was man ja machen kann, kann man das ja auch wieder als eine Art Matrix betrachten. Also Matrix C Dach mal dem Vektor B Strich, dem Vektor B Strich. Also das C Dach soll jetzt allerdings die E hoch Lambda Is mit beinhalten. Dann ist das gleich dem R von X. Das heißt, das B Strich ist dann gerade C hoch minus 1 mal dem R von X. In dieser abstrakten Schreibweise ist das furchtbar schnell gemacht. Wenn man es dann anschließend ausrechnen will, ist es halt eben etwas schwieriger. So, das heißt letztendlich, dass das B selbst natürlich das Integral dann anschließend ist C hoch minus 1 R von X dx. Und zwar letztendlich in der Schreibweise, dass man von mir aus bei x0 startet, wenn man tatsächlich irgendwelche Anfangswerte hat und halt eben dann bis x integriert, dann ist das gerade dieser b-Vektor, den der Kommilitone hier mit reingebracht hat. Gut, das heißt jetzt Folgendes. Dass ich diese bx, so wie sie da stehen, halt eben dann da oben mit reinbringen kann. Und zwar für jedes, dann habe ich hier, wenn ich einen b-Vektor hier habe, dann habe ich ja jedes bi. Dann heißt das also, dass ich das einfach da oben einfügen kann und habe damit die allgemeine Lösung für die inhomogenen Differentialgleichungen. Die Inhomogenität steckt dann quasi, also nicht quasi, sondern steht genau in diesem Integral hier drin. Gut. So, jetzt noch zwei, drei Nachbemerkungen. Die eine Nachbemerkung ist, diese Differentialgleichung, die tauchten erstmals auf bei der Behandlung von kleinen Schwingungen. Zunächst mal bei der Berechnung von kleinen mechanischen Schwingungen. Später dann auch von kleinen elektromagnetischen Schwingungen oder auch von elektromagnetischen Schwingungen, so wie wir es ja vorhin auf der Tafel auch hatten. Von daher, wenn Sie mal irgendwie in irgendeinem Buch halt eben nachschlagen wollen, diese Matrix, diese Determinante steht in diesem Zusammenhang dann unter dem Begriff Frequenzdeterminante. Weil ich mit ihr quasi die Eigenfrequenzen des Systems halt eben herausbekommen kann. Und also wie gesagt, wenn Sie mal irgendwo nachschlagen wollen, einfach unter Frequenzdeterminante und dann finden Sie das entsprechende Sammelsurium an Gleichungen, die dazugehören. Die zweite Aussage ist halt eben genau das, was Sie vorhin gefragt hatten, was passiert, wenn ich halt eben nicht auf n verschiedene Eigenwerte komme und auf n verschiedene Eigenvektoren komme, dann muss ich tatsächlich halt eben mehr zu den, also nee, ich komme dann trotzdem auf n verschiedene Eigenvektoren, sorry, und muss die halt eben mehr mühsam erzeugen. Das müsstet ihr aber eigentlich halt eben schon mal irgendwie in der linearen Algebra gemacht haben, oder?
In Mathe.
Ja. Nee, es ist insofern schon analog. Ja? Sie haben halt eben jetzt hier 3 oder 5 oder 7 Ys, das können Sie da machen. Also das heißt, wir müssen dann halt eben zu sogenannten säkularen Bewegungen übergehen. Und jo. So, jetzt stelle ich gerade Folgendes fest. Eigentlich wollte ich noch einen schönen Film vorführen. Der wird nämlich dann genau noch die 5 Minuten oder 10 Minuten übernupfen. Jetzt habe ich gestern Abend war Eröffnungsfeier für die deutschen Gymnasiaten. Da bin ich dann einfach hingedüst und habe vergessen, meinen Laptop mitzubringen. Ich muss euch den Film das nächste Mal zeigen. Da sieht man nämlich schön ein mechanisches Beispiel, zwar halt eben so ein Aufschaukeln von Schwingungen, wie die sich auch gegenseitig halt eben dann ablösen. Sorry, jetzt müssen wir 5 Minuten früher Schluss machen, aber kommt euch vielleicht auch entgegen. Ich führe euch den Film das nächste Mal vor. Ja? Okay. Jo, schöne Hauptvorlesung.